wieder gegen mich verwendet werden kann. Ja, es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich habe euch ganz liebe Grüße von meiner Familie mitgebracht. Und ja, die Liz muss heute noch arbeiten. Andere Seite ist es. Die Liz muss heute noch arbeiten. Es könnte aber einiger beruflicher Umbruch bei uns in der Familie passieren. Und es würde dann eventuell bedeuten, dass die Liz zukünftig sonntags nicht mehr arbeitet. Ja, sie hatte ein sehr positives Vorstellungsgespräch, hat eigentlich eine Zusage. Das einzige Fragezeichen ist jetzt eben die Inflation bzw. Umsatzrückgänge, wo jetzt nochmal plötzlich hinterfragt wird, ob überhaupt die Stelle gebraucht wird. Also wer mal Zeit fürs Gebet hat, der kann damit dazu beten. Und ja, liebe Grüße auch von der Gemeinde aus Wendelstein, wo ich ja herkomme, wo ich ja dienen darf, wo ich ja, so wie ihr hier, wir dort Reich Gottes bauen dürfen. Und wir freuen uns, dass wir zum Beispiel im September dann eine Taufe haben werden. Wir haben ja 3 bis 4 Täuflinge, das ist noch nicht ganz so klar. Ganz spannend ist, dass wir ein Ehepaar von den Zeugen Jehovas haben. Und die sind irgendwie durch ein YouTube-Video von mir zur Gemeinde gestoßen. Keine Ahnung, wie die Verbindung ist. Die haben es mir erklärt und ich konnte es nicht nachvollziehen. Gott macht manchmal Wunder, da hakt mein Verstand. Und er war Ältester bei den Zeugen Jehovas, hat sich dann eigentlich im Lockdown, weil keine Versammlungen waren, selber mit der Bibel auseinandergesetzt und festgestellt, dass das, was über Jesus in den Evangelien gelehrt wird, nicht mit dem übereinstimmt, was bei den Zeugen Jehovas über Jesus gesagt wird. Und hat sich dann eben aufgrund dieser Videos, die er gesehen hat, auch entschieden, wo er gesagt hat, nee, ich kann da einfach nicht mehr bleiben. Und hat Jesus sein Leben übergeben mit seiner Frau jetzt zusammen. Ja, und es ist total cool, auch zu sehen, wie begeistert sie von Jesus sind, wie großartig für sie ist, Jesus endlich entdeckt haben zu dürfen nach so vielen Jahren. Sie sind beide über 60. Einfach schön. Ja, ich habe euch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, ein eingepacktes Buch, das ist von Heugelbach. Wer von euch geht denn gerne spazieren? Keiner? Ah, doch, ein paar. Wir kamen irgendwann auf die Idee, und seitdem machen wir das ab und zu, wir packen diese Bücher in Folie ein, also bei Heugelbach einfach mal bestellen, die sind wirklich gut, sehr, sehr missionarisch, sehr wertvoll. Wir packen die in Folie ein und wenn wir spazieren gehen und wir laufen an einer Bank vorbei, dann legen wir diese Büchle eingepackt in Folie auf eine Bank. Da ist dann auch noch ein Kärtchen mit dabei. Es ist kein Zufall, dass sie dieses Buch haben. Das kann ja jeder selber gestalten. Und wenn man dann auf dem Rückweg ist, kann man ja zum Beispiel diese Bücher auch wieder einsammeln. Und ansonsten, wenn die Bücher irgendwo liegen, es ist so, jemand setzt sich auf die Bank hin und es fällt auf. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit. Ich habe jetzt noch keine Resonanz, aber aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit, auf einem unkomplizierten Weg einfach sowas weiterzugeben, auch ohne das große Problem, was man oft hat, dass halt christliche Literatur irgendwo im Papierkorb landet. Denn mitnehmen wird es nur der, der auch vorhat, es zu lesen. Und nur so als kleine Idee. Und wer gerne möchte, es gibt so ein, ich habe das letzte Mal ja so ein Prototyp von einem neuen Buch mitgebracht, mit diesen Menschen zu Jesus führen. Und es gibt einen neuen Prototyp, also es gibt ein neues Buch, Jesus Basics, wer da mal eins haben will. Das ist das Ergebnis. Ich habe die Evangelien mal durchgeforscht und gesagt, Mensch, was waren eigentlich für Jesus so wichtige Lehreinheiten? Und die sind in dieses Büchlein reingeflossen. Das ist halt so ein Arbeitsbuch, das wir auch in der Gemeinde haben. Wer da gern eins möchte, kann mich nachher ansprechen. Aber jetzt endlich kommen wir zur Predigt. Und darum, und heute geht es mir darum, um die Frage, wie Gottes Heiliger Geist mit uns zusammen Menschen erreichen will. Ich denke, wir wissen alle eins oder erleben alle eins, dass wir alles andere als eine Erweckung in Deutschland haben. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Ratet mal, wie viele Menschen in Deutschland sagen, dass sie eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Das sind jetzt ziemlich neue Zahlen von diesem Jahr. Schätzt mal, wie viel Prozent der Menschen sagen, wir haben eine lebendige Beziehung zu Jesus? 5, 3, 10, 10 waren das ja?
0,1.
Also es ist unter 1%, 0,9 oder 0,8. Das hat sich in den letzten 30 Jahren halbiert. Das heißt, wir haben in den letzten 30 Jahren 50% weniger Menschen in Deutschland, die sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und das ist eigentlich eine erschreckende Tatsache. Und jetzt kann man natürlich sagen, woran liegt es denn? Allein im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden haben wir in den letzten 10 Jahren 8% Rückgang, Mitgliederrückgang gehabt. Ich meine, es liegt daran, dass halt sehr viele einer alten Generation leider wegsterben, aber es liegt vor allem daran, dass ja nicht mehr Menschen dazukommen. Und das ist die große Not. Und da stellt sich natürlich die Frage, ich habe das letzte Mal ja schon über die Frau am Jakobsbrunnen gepredigt, wie Jesus das uns gezeigt hat, wie wir Menschen für Jesus erreichen können. Aber es stellt sich ja trotzdem die Frage, warum ist hier bei uns, eigentlich in ganz Europa, in unserem christlichen Abendland, wenn man das so will, das Evangelium so sehr, der christliche Glaube so sehr auf dem Rückzug, halbiert in den letzten 30 Jahren, ist eigentlich absolut dramatisch. Liegt es daran, dass wir vielleicht einfach keine Motivation mehr haben, das Evangelium weiterzugeben? Oder liegt es an den falschen Methoden, dass all das, was wir so machen, einfach nicht mehr funktioniert? Oder liegt es daran, dass das Evangelium einfach keine Bedeutung mehr hat, weil man sagen muss, okay, die Zeit hat sich einfach verändert und dann muss man akzeptieren, dass jetzt halt Dinge wie der Buddhismus oder andere Strömungen einfach interessanter und wertvoller für die Menschen sind? Ich denke schon, dass es ein bisschen was mit uns zu tun hat, also uns als Christenheit, wie sehr wir motiviert sind, wie sehr es uns bewegt, Menschen zu sehen, die verloren gehen. Und wie wir versuchen, ihnen das Evangelium zu bringen. Aber ich glaube, eines der größten Probleme, wenn nicht gar das größte Problem, liegt eigentlich an einem anderen Punkt. Der Punkt eben, dass wir wahrscheinlich viel zu wenig gelernt haben, mit dem Heiligen Geist zusammen zu kooperieren. Jetzt muss man ja eines sehen, Jesus war 3 Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat sie 3 Jahre lang ungefähr geschult und sie hatten ja 3 Jahre lang eigentlich die beste Ausbildung, die wir uns wünschen können. Und in diesen 3 Jahren, oder 2,5, wenn man es genau nimmt, hat er sie ja enorm tief geprägt und beeindruckt und ihnen so viel vermittelt und sagt ihnen am Ende dieser Zeit, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe oder letzten Endes frei übersetzt. Ihr müsst warten, bis ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid. Vorher könnt ihr nicht, vorher sollt ihr nicht rausgehen. Und das zeigt mir, das zeigt uns, dass dass es gut und wichtig ist, von Jesus zu lernen, in den Evangelien herauszufinden, Herr, wie soll ich Reich Gottes bauen, wie kann ich dir dienen, wie kann ich meinem Glauben in der Praxis leben. Aber es ist wichtig, dass ich begreife, dass ich erfahre und dass ich ja vom Heiligen Geist erfüllt werde. Und was das bedeutet, mit ihm zusammen und geleitet durch Jesu Heiligen Geist Menschen das Evangelium bringen zu können. Denn unser Problem ist oft, dass wir, denkt mal dran an die Situationen, wo ihr mit Menschen über den Glauben gesprochen habt, unser Problem ist doch oft, dass wir versuchen, den Verstand anzusprechen. Das heißt, wir versuchen zu überzeugen. Wie oft diskutieren wir auch mit Menschen? Wie oft liefern wir Argumente, die natürlich wertvoll sein können? Ich habe mich bekehrt, als ich grundsätzlich erstmal erkannt habe, dass die Evolution nicht stimmen kann. Da waren Argumente im Hintergrund. Und trotzdem war das ein Baustein in meinem Leben. Aber oft ist es so, in Diskussionen, die ich hatte, dass ich gemerkt habe, ich habe den anderen vielleicht überredet, ich habe vielleicht seine Argumente zerstört, aber ich habe in keinem Moment keinen Schritt, kein bisschen weitergebracht. Und irgendwo ist das frustrierend. Es ist ganz anders, wenn ich in Apostelgeschichte 2, Vers 37 von dem Ergebnis der Predigt von Petrus an Pfingsten lese. Da steht nämlich dieser im wahrsten Sinn des Wortes beeindruckende Satz: Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln: Was sollen wir tun? Und ich glaube, nein, ich bin überzeugt davon, dass es so wichtig ist, dass das Evangelium, dass die Botschaft Gottes ins Herz reindringt, dass es nicht nur auf der Verstandesebene ist oder nicht nur auf dieser Wohlfühlebene, wo man dann eben sagt, ja Mensch, die Atmosphäre dieser Veranstaltung, das ist ja oft das Problem von Großveranstaltungen, damit meine ich jetzt nicht mit Royal Ranger, aber evangelistischen Großveranstaltungen, dass da so eine außergewöhnliche Atmosphäre ist, dass viele Menschen aufgrund dieser Atmosphäre sagen, ja, da will ich irgendwie ein Teil mit sein und ich gebe Jesus mein Leben. Und leider erlebt man das dann ganz oft, dass im Alltag dann bei kaum jemandem etwas übrig bleibt. Weil es halt diese Atmosphäre war, die den Auslöser gegeben hat. Aber es braucht einen anderen Auslöser. Es muss ins Herz dringen. Es muss jemanden ja im Herzen treffen. Und das Spannende ist ja, denkt mal, wie das bei euch im Leben ist, dass wir sagen immer so, wir entscheiden so sehr rational, wir sind so ein rationales Volk. Aber sind wir das wirklich? Ist es wirklich so, dass wir immer das tun, was richtig für unser Leben ist? Also gerade gesundheitlich, medizinischer Bereich oder so. Jeder ernährt sich ausgewogen, jeder weiß, was gut für ihn ist oder weniger gut. Jeder von uns macht Sport im richtigen. Nein, wir tun viele Dinge nicht, obwohl wir wissen, dass sie eigentlich gut für uns wären. Auf der anderen Seite überwinden wir uns alle, Montagmorgen aufzustehen und die meisten von uns dann auch in die Arbeit zu gehen. Wir tun also auf der anderen Seite schon auch Dinge, wo wir wissen, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust dazu, aber ich tue es trotzdem. Und für mich sind das Belege dafür, dass unsere Entscheidungen weder in der Gefühlsebene letzten Endes oder im Verstand, sondern eigentlich tief im Herzen getroffen werden. Wenn wir uns die Beschreibungen der Bibel ansehen, dann laufen die ganzen Informationsstränge, die wir haben, im Herzen zusammen und letzten Endes treffe ich vom Herzen die Entscheidungen. Und deswegen sagt die Bibel, wer das Herz regiert, der ist eigentlich dein Herr. Und dann machen solche Sätze wie, Gott wird dir geben, was dein Herz will, natürlich auch Sinn, wenn mein Herz das will, was Jesus will, wenn es von Jesus beeindruckt und regiert wird, dann ist mein Herz am richtigen Platz. Aber es muss eben auch, und dann sind wir bei den Menschen draußen, das Evangelium, die Botschaft von Jesus muss auch ins Herz treffen. Die Menschen müssen beeindruckt sein. Und es kann nicht sein oder sollte nicht sein, dass sie sagen, ja, du hast gute Argumente, aber irgendwie ist das halt nicht mein Leben. Passt halt nicht zu mir. Ist schön, dass du glaubst. Wie oft hören wir den Satz? Schön, dass du glaubst. Für dich ist es gut, für mich ist es nichts. Kennt ihr doch, glaube ich, alle. Aber wie können wir in dieses Herz treffen? Und da sind wir eigentlich bei einem Schwachpunkt, wo ich sagen würde, gar nicht. Wir können es nicht. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum Jesus zu den Aposteln gesagt hat, so, ihr habt jetzt wunderbare Grundlagen gekriegt, aber ihr braucht jemanden, der diese Grundlagen von euch nimmt, der eure Predigt nimmt und sie mit der Kraft Gottes, durch die Kraft Gottes in die Herzen der Menschen transportiert. Und deswegen, glaube ich, ist es kein Zufall, dass diese Pfingstpredigt nach Pfingsten bei der Erfüllung, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist war. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil nur er in das Herz der Menschen hineindringen kann. Und das ist ja oft das, was dann auch in der Apostelgeschichte mit dem Heiligen Geist erfüllt beschrieben wird. Dass man plötzlich merkt, die Menschen sind tief im Herzen getroffen und dann passiert in ihrem Leben etwas, dann fängt ihr Leben an, plötzlich eine ganz andere Richtung zu nehmen. Und ich finde es so beeindruckend, dass uns vor allem drei Kapitel im Johannesevangelium hier ganz viele Hinweise und Orientierungen und Antworten geben. Und ich will uns ein paar Verse aus diesen drei so wichtigen Kapiteln ansehen. ich ermutige euch einfach mal, das vielleicht zu Hause, diese drei Kapitel in Ruhe zu lesen, weil wir werden jetzt nur ein paar Verse rausnehmen. Es ist Johannes 14, 15 und 16. Und ich möchte starten mit Johannes 15, weil eigentlich dieses Kapitel im ersten Moment scheinbar gar nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat und auf der anderen Seite alles mit ihm zu tun hat. Und ich habe ein paar Verse rausgenommen, die für mich so wichtig sind. Und der Schlüsselvers, ich werde gar nicht den ganzen Text lesen, aber der Schlüsselvers ist dieser Vers 5. Ich bin der Weinstock. Danke für die Deko, die passt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann Vers 8 noch, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dieses Bild des Weinstocks, ich denke, ihr kennt alle den Text, dieses Bild des Weinstocks und der Reben macht einfach eines deutlich. Es geht um eine absolute enge Verbundenheit. Und wenn diese Verbundenheit fehlt, sagt Jesus, dann habt ihr ein Problem. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, wie kann das sein? Damals waren doch die Jünger bei Jesus, jetzt ist er ja in den Himmel aufgefahren. Und dann verstehen wir eben, dass es hier in diesem Kapitel, wenn er eigentlich in Kapitel 14 schon anfängt, über den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter zu reden, dass es hier um das Zusammenleben und Zusammenwirken mit seinem Heiligen Geist geht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also es zeigt hier auch, dass es Jesus ums Fruchtbringen geht. Unsere Berufung ist es, Frucht zu bringen. Damit sind weniger hier in dem Fall die Früchte des Geistes gemeint, denn er sagt anschließend, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es geht also um etwas, was ich tun kann und was aus seiner Sicht Frucht ist. Und wenn ich mir den Missionsbefehl ansehe, dann denke ich, wird sehr klar. Es ist für Jesus, ist es anders, wenn er hier durch diese Welt geht. Wir gehen durch diese Welt, weil wir es gewohnt sind. Und wenn wir, gestern war das mal so ein Moment im Supermarkt, wo mir plötzlich der Gedanke kam, stell dir vor, die gehen alle verloren. Und ja, das hat mich geschockt, überfordert, irritiert, ins Gebet gebracht, dieser eine Moment. Und ich glaube, wenn Jesus durch die Welt gegangen, damals, als er durch die Welt gegangen ist, er hat es einfach gesehen. Er hat die Menschen gesehen aus der Perspektive Gottes, als Menschen, die verloren sind und dringend die Rettung brauchen. Und deswegen ist es ihm so wichtig, deswegen hat er uns den Auftrag gegeben, gehet ihn. Weil ich will, dass die Menschen gerettet werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, fordert er uns auf. Und Vers 8 zeigt uns dann, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und letzten Endes ist es doch eigentlich das Großartigste, was uns im Leben passieren kann. Dass unser Leben, dass euer Leben Gott verherrlicht. Dass Menschen, die mit euch zusammen sind, mit uns zusammen sind, dass sie sagen, Mensch, was inspiriert dich? Warum tust du das? Du bist so anders. In dir ist was Besonderes. Das ist doch eigentlich das, was uns auszeichnen soll. Dass Menschen auch gerne mit uns zusammen sind. Gerne, weil sie etwas spüren, weil sie eine übernatürliche Liebe in unserem Leben spüren, die nur von Gott kommen kann. Jesus beschreibt die Liebe ja mit diesem Bild, dass sie sogar fähig ist, Feinde zu lieben. Jesus war sogar fähig, die zu lieben, die ihm die Nägel durch die Hände und durch die Füße getrieben haben. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dass seine Vision, seine Sehnsucht ist, dass wir so von Jesus beeindruckt sind, dass die Menschen um uns herum das wahrnehmen. Dass ich Licht bin, nicht weil ich mich anstrenge, ein netter Mensch zu sein und Gutes zu tun, sondern weil ich Licht bin, weil das Licht Jesu einfach durch mein Leben hindurch scheint und die Menschen es deswegen wahrnehmen. Und letzten Endes ist dieses Leben in mir Jesus bzw. sein Heiliger Geist. Und je mehr ich mein Leben unter seiner Kontrolle lasse, desto mehr kann und wird Jesus durch mein Leben hindurch scheinen. Sehen wir uns nochmal die beiden anderen Kapitel kurz an, beziehungsweise ein paar Verse daraus. Johannes 14, da redet er über die Sendung seines Beistands, so steht es in der Elberfelder übersetzt. Und für mich entscheidend sind diese ersten Verse und dann am Schluss der Vers 26. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Was für eine großartige Verheißung. Wir haben uns, glaube ich, so sehr damit, ich würde fast sagen, abgefunden, dass wir einen dreieinigen Gott haben, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass wir uns manchmal gar nicht mehr so sehr vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet, wie großartig es eigentlich ist, dass Gott uns nicht verwaist zurückgelassen hat. Er hätte ja uns seine Bibel geben können, die wir ja haben, Gott sei Dank, und sagen können, so, auswendig lernen. Und ich frage jeden Monat ein Kapitel ab oder so. Irgend sowas in der Art. Das hat er nicht gemacht, weil er weiß, wie schwach wir sind. Weil er weiß, wie sehr wir seine Hilfe brauchen. Und deswegen hat er gesagt, weißt du, lieber Mensch, ich löse dein Problem, indem ich in dein Leben hineinziehe durch meinen Heiligen Geist. Und er wird dich leiten, er wird dich führen, er wird dir helfen, Christsein so leben zu können, wie ich es möchte. Weil du jemanden brauchst, der in den entscheidenden Situationen zu dir sagt, stopp, tu das lieber nicht. Oder andersrum sagt, pass mal auf, jetzt wäre gut, wenn du das tun würdest. Oder das Wort Beistand in den entscheidenden Situationen, wo wir in tiefst im Leben geraten. Ich habe letzte Woche über die Waffenrüstung gepredigt und da redet ja Paulus von den bösen Tagen. Ich denke, wir kennen alle diese bösen Tage. Dein Tag mit dem Unfall, das war sicher so ein böser Tag, diese Situation. Aber die Situation war eine böse Situation mit dem Unfall. Gott sei Dank hat sie dich bewahrt, genau. Aber wir kennen alle diese bösen Tage und da ist es gut, wenn wir jemanden haben, der an diesen bösen Tagen unser Beistand ist. Und der Einstieg, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist der Vers, bei dem ich mich übrigens bekehrt habe, damals in Paris am Hauptbahnhof. Jesus sagt immer wieder in diesen drei Kapiteln fünfmal, wer mich liebt, der wird das tun, was ich ihm sage. Daran könnt ihr das erkennen. Das ist eigentlich das Kennzeichen, wie wichtig ich euch wirklich bin. Wenn dir egal ist, was ich sage, ganz ehrlich, wie will ich dann dein Herr sein? Da müssen wir so ehrlich sein. Ist Jesus auch so ehrlich zu uns? Die Rolle oder welche Rolle sein Wille, das, was er uns gesagt hat, in unserem Leben spielt, zeigt uns letzten Endes, wie wichtig uns Jesus ist. Das rettet uns nicht. Das macht uns nicht gerechter, aber es zeigt, ob unser Herz wirklich an ihm dranhängt. Und in Vers 16 sagt er dann eben, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Und der ist bei euch in Ewigkeit. Und dieses Wort anders, wenn man das vom Griechischen betrachtet, dann heißt es, man könnte es übersetzt, vom Wesen eigentlich gleich, aber in einer anderen Form. Das heißt, der Inhalt ist gleich, aber die Erscheinungsform ist eine andere und das beschreibt so gut, was der Heilige Geist ist. Man könnte den Heiligen Geist eigentlich beschreiben mit der unsichtbare Jesus, der sogar in dein Leben hineinziehen kann. Jesus in einer unsichtbaren Form. Klar, dass ihn die Welt dann nicht erkennen kann. Die Welt erkennt ja nicht mal den historischen Jesus richtig, wo dann alle möglichen Spekulationen sind, wie will sie den Jesus durch, der durch seinen Heiligen Geist in diese Welt gekommen ist, erkennen. Wir erkennen ihn aber in erster Linie darum, wenn wir merken, wie er in unser Leben hineinwirkt, wie er in unser Leben hineinspricht, wie er in unser Leben, ich würde fast sagen, auch hineintröstet, hineinermutigt, hineinstärkt. Das ist so ein riesiges Potenzial, was Jesus durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben bewirken kann. Es ist faszinierend. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich lasse euch nicht auf euch allein gestellt. Was für ein Trost und eine Zusage. Und im Vers 26 sagt er dann, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich geredet habe. Und auch das wieder so wertvoll. Auf der anderen Seite zeigt es uns aber auch eines sehr deutlich. Wie will er mich an Dinge erinnern, die ich selber noch nie gelesen habe? Also ich, wenn ich die Bibel nicht lese, dann ist es für den Heiligen Geist sehr schwierig, mich an Bibelverse zu erinnern, die ich noch gar nicht kenne. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass es, manche Christen sagen ja, naja, ich brauche die Bibel nicht, habe ich schon öfters gehört, ich brauche die Bibel nicht, weil ich habe den Heiligen Geist. Wenn ich mir das durchlies, was Jesus hier sagt, dann habe ich da meine dicken Fragezeichen. Die Bibel und der Heilige Geist, das ist eine Kombination. Das Wort Gottes wird lebendig durch den Heiligen Geist und will in unser Leben hineinsprechen und unser Leben verändern, uns erinnern, uns auch Dinge deutlich machen. Ihr kennt es, wie oft habt ihr Bibelverse x-mal gelesen und plötzlich wird dieser Vers lebendig und spricht in euren Tag und euer Leben hinein. Es ist ein anderer Vers? Nein, es ist der Heilige Geist, der diesem Vers plötzlich mit seiner Kraft in die Situation hinein Leben gegeben hat. Und darum geht es doch. Wenn wir hier in diesem Vers 26 aber lesen, dieses Wort Beistand oder Fürsprecher wird es auch manchmal übersetzt, dann haben wir im Deutschen ein kleines Problem. Das Griechische heißt Parakletos. Und ein Parakletos kann auf zwei verschiedene Weise beschrieben werden. Es kann ein Diener sein, ein Parakletos könnte zum Beispiel ein Diener sein. Und so gehen viele mit dem Heiligen Geist um, dass sie sagen, ah ja, ich brauche jetzt mal wieder einen Heiligen Geist, mir geht es jetzt nicht so gut und ich brauche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Kannst du dafür beten, dass mir wieder besser geht oder dass mir Dinge im Leben besser gelingen oder so, dass der Heilige Geist so ein Tool ist, so ein Zusatzwerkzeug ist, so dass mein Leben angenehmer und problemloser funktioniert. Aber wenn ich mir ansehe, wie Jesus den Heiligen Geist beschreibt und wie wir die Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte vor allem sehen, eigentlich ist das Wort Apostelgeschichte ein doofes Wort. Das klingt so, das ist so ein Geschichtsbuch. Lest die Apostelgeschichte mal unter dem Gesichtspunkt, wo und was der Heilige Geist was tut. Und das ist das Spannende, dass die Apostelgeschichte eigentlich das Handeln des Heiligen Geistes genannt werden müsste. Von Anfang an bis zum Ende sehen wir laufend, wie er wirkt, wie er handelt, wie er mit Menschen zusammenarbeitet und Menschen gebraucht. Und das ist faszinierend. Und dann sehen wir, dass mit einem Parakletos etwas anderes gemeint ist, nämlich der Anwalt, der dann eintritt, und wir haben von Anwälten gehört, wie wichtig es ist, der dann eintritt, wenn wir mit unserem Latein, sagt man so schön, am Ende sind. Wir wissen, wir müssen es eingestehen, dass wir begrenzt sind, dass wir unsere Schwächen haben. Und je eher ich meine Schwächen eingestehe vor Gott, desto besser. Weil je eher ich sie eingestehe, desto schneller, einfacher kann Gottes Geist meine Schwächen nehmen und mit seiner Kraft eine Stärke daraus machen. Es ist so wichtig, dass wir diesen Anwalt haben, der, ja, und da muss ich dann, um wieder zum Anfang zurückzukommen, mir dann eben auch deutlich machen, ich kann Menschen nicht bekehren. Ich kann das nicht. Aber ich bin gefordert, Zeuge zu sein und der Heilige Geist ist es dann, der dieses Zeugnis so verwenden kann, dass es ins Herz trifft. Und das betrifft zum Beispiel auch Predigten und so. Dass Gott auch, ich kann predigen und am Ende können die Menschen kommen und sagen, ja, ganz toll, ich habe jetzt über den und den Bibeltext viel mehr erfahren. Und ich bin total froh, dass du mir da jetzt, wir haben eine Auslegungsreihe über das Matthäusevangelium gehabt, über mehrere Jahre, und wir haben da sehr viel gelernt über das Evangelium. Aber das Wertvolle ist doch, wenn ich aus einer Predigt rausgehe, nicht weil ich habe was Tolles über Pharisäer gelernt, sondern Gott hat mich heute angesprochen. Er hat einen Vers vielleicht, einen Satz vielleicht, einen Gedanken in mein Herz hineingebracht. Und das arbeitet an mir. Es arbeitet so an mir, dass ich dadurch etwas für Gott in die Wege leite, verändere, aufgebe oder mich ermutigt fühle, weil ich heute so mutlos oder kraftlos in den Gottesdienst gekommen bin. Gott will reinsprechen, mit Kraft reinwirken. Und darum brauchen wir nicht so diese Frage haben, habe ich den Heiligen Geist oder wie bekomme ich ihn, sondern darum ist es so wichtig, dass ich verstehen lerne, dass es darum geht, dass der Heilige Geist mich, dass er uns ergreift, dass wir als sein Werkzeug ihm zur Verfügung stehen und er dann letzten Endes, und das ist ein krasser Satz, mit mir tun darf, was er will, was er will. Und das führt uns manchmal in Grenzsituationen rein. Und zwar in Deutschland geht es ja relativ gut. Was passiert uns denn, wenn wir uns öffentlich zu Jesus bekennen, so wie er das will? Christen in anderen Ländern geht es ganz anders. Und sie tun es trotzdem. Sie bekennen sich trotzdem, weil sie vom Heiligen Geist getrieben wurden. Ich habe vor einiger Zeit von einem Christen in Afghanistan gehört, der war in Nürnberg, ist dann abgeschoben worden, hat sich dort bekehrt, auch in Nürnberg, bei einem Freund von mir, der dort Arbeit gemacht hat, er ist ein Ägypter. Und dann hat dieser Christ in Afghanistan öffentlich Jesus bekannt. Das war noch vor der Übernahme der Taliban. Und mein Freund hat ihm dann immer wieder geschrieben, du weißt, welches Risiko du eingehst. Und er schreibt zurück, Jesus ist es mir wert. Er ist mir dieses Risiko wert. Jesus hat mir gesagt, ich soll bekennen und ich tue das. Kurze Zeit später hat der Freund von mir dann die Nachricht gekriegt, dass er bei einem Polizeiverhör, also der junge Mann bei einem Polizeiverhör, unerwartet verstorben ist. Ihm hat es viel gekostet, aber es war ihm wert, weil er so von Gottes Geist beeindruckt und ergriffen war, dass er gesagt hat, weißt du, dieses Risiko, ich weiß, was ich auf mich nehme, aber die Menschen müssen Jesus kennenlernen. Das ist so wichtig. Jesus sagt uns ja in Matthäus 28, 20 und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Auch da, auch wenn man es im ersten Moment nicht wahrnimmt, auch da geht es um den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist bin ich bei euch. Nochmal zu diesem Gedanken, Vers 26. Der Beistand aber, er wird euch lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und auch da, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen von unserer Tradition lösen, wenn wir den Begriff lehren hören. Wenn ich lerne, wenn ich in die Schule gehe und lerne, das haben wir ja immer im Hinterkopf, dann geht es vor allem um eines. Es geht um Wissensvermittlung und dann wird das Wissen abgefragt und es geht vor allem darum, ich weiß etwas. Und wenn du etwas weißt, dann ist alles gut. Aber wenn ein Jünger zur damaligen Zeit dieses Wort gehört hat, dann hat er was anderes drunter verstanden. Dann hat er verstanden, dass es um etwas geht, was ich im Leben anwende. Etwas Neues lerne, um in meinem Leben, in meinem Alltag damit es einsetzen zu können, damit besser leben zu können, auch aus Gottes Sicht besser leben zu können. Und das verlieren wir leider viel zu oft aus den Augen, dass wir uns viel zu sehr auf Wissen konzentrieren, anstatt dass wir das Wissen, was wir haben, ins Leben transportieren. Dass wir Gewohnheiten entwickeln. Wir wissen so viel über Gebet. Aber beten wir dadurch, oder andersrum, wer von uns hat denn wer von uns hat das Empfinden, mein Gebetsleben ist wirklich etwas, was Gott eine Freude macht? Das ist doch oft so. Und es liegt nicht daran, dass ich zu wenig vom Gebet weiß, sondern dass vieles von dem, was Jesus über Gebet gelehrt hat, in meinem Leben zu wenig Realität ist. Viel zu oft passiert Jüngerschaft bei uns nur im Kopf. Lasst es uns doch mehr in unserem Herzen passieren, in unserem Leben, in unseren Gewohnheiten, in unserer Hingabe an Jesus, indem wir das, was er sagt, in seine Praxis, in unseren Alltag umsetzen. Und ich möchte noch ein paar Verse aus Kapitel 16 ansehen. Es wehrt sich. Doch ich sage euch die Wahrheit, schreibt er da ab Vers 7. Es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, wird er zu euch kommen. Und das ist eben dieses Großartige, von dem er nochmal spricht, wo er sagt, ja, wir wünschen uns manchmal, dass wir sagen, Mensch, wie schön wäre es, wenn Jesus jetzt hier in diesem Raum wäre. Das große Problem, solange Jesus als Mensch hier auf der Erde war, war, dass er an einem Platz gebunden ist. Und ich bin so froh, dass er durch seinen Heiligen Geist hier bei uns sein kann, gleichzeitig in Wendelstein in der Gemeinde sein kann und gleichzeitig bei allen Christen auf der ganzen Welt. Das ist so ein Geschenk. Und ich habe zum Einstieg schon gesagt, dass Jesus eben gesagt hat am Anfang der Apostelgeschichte, dass sie nicht losgehen sollen, noch nicht missionieren sollen, sondern auf die Verheißung des Vaters warten sollen. Und diese Verheißung ist, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, schreibt er in Vers 5. Aber ihr werdet die Kraft empfangen in Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Er hatte nochmal deutlich gemacht, wartet, ihr braucht den Heiligen Geist für euer Christsein im Alltag. Ansonsten seid ihr auf eure Kraft. Müsst ihr euch auf eure Kraft verlassen. Und wie oft verlässt uns unsere Kraft? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir merken, wie sich diese Schlüsselaussage eigentlich durch die ganzen Kapitel hier zieht. Und ich glaube auch, im Umgang mit dem Heiligen Geist haben wir oft ein Problem, dass wir zu sehr von unserer Theologie geprägt sind. Und zu sehr in diese beiden Schubladen packen wollen, dass wir sagen, ja, entweder bist du charismatisch oder du bist evangelikal, entweder du bewertest den Heiligen Geist über oder du bewertest ihn unter. Einfach eine der beiden Seiten muss dich entscheiden, so ungefähr. Ich wünsche mir, und das ist so spannend, das auszuprobieren und zu entdecken, dass wir mehr und mehr lernen, was die Bibel wirklich zum Heiligen Geist sagt und weniger, was unsere Theologie oder mein Verständnis oder meine Tradition mir zum Thema Heiliger Geist zu sagen hat. Es ist so faszinierend, Stück für Stück zu erfahren, wie er in unserem Leben mehr und mehr wirken will. Und in den Versen, 8 bis 9 schreibt Jesus oder sagt Jesus dann, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von der Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ihr kennt es, dass viele Menschen immer wieder sagen, na weißt du, eigentlich bin ich ein guter Mensch, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Was ist denn meine Sünde? Und genau hier sagt Jesus eigentlich eins, etwas Besonderes. Er sagt, die Sünde ist es, die Sünde, dass jemand nicht an mich glaubt. Jemand kann der beste Mensch der Welt sein. Und wenn er nicht an mich glaubt, hat er das größte Problem in der Welt. Das ist das, was Jesus uns hier eigentlich sagt. Er wird überführen. Er wird überführen. Der Heilige Geist. Und da merken wir wieder, wie wichtig er in unserem Alltag auch dann ist, wenn ich mit Menschen über Jesus rede. Nicht meine Argumente, nicht meine Rhetorik, nicht mein Auftreten, was auch immer. Er wird überführen. Meine Aufgabe ist es, Zeuge von Jesus zu sein. Das ist meine Aufgabe. Aber dass dieses Zeugnis ins Herz der Menschen trifft, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und je mehr mich der Heilige Geist leiten, beherrschen, führen darf, desto leichter wird ihm das fallen. Paulus schreibt deswegen auch immer zweimal, eben einmal sagt er, dass wir, ja, oder sinngemäß sagte, behindert den Heiligen Geist nicht, behindert ihn nicht. Und oft genug stehen wir dem Heiligen Geist im Wege, weil wir denken, wir müssen überführen. Mensch, der muss doch endlich verstehen, dass er Jesus braucht. Ich habe ihm jetzt doch alles klar gesagt. Nein, er kann es nicht. Er kann es nicht, weil ich ihn nicht ins Herz treffen kann. Und weil es gar nicht meine Aufgabe ist, ihm ins Herz zu treffen. Meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es, dass wir den Menschen natürlich die Information, sprich das Evangelium, bringen. Wie will jemand glauben, sagt Paulus, wenn es keinen Prediger gibt, wenn es niemanden gibt, der ihm sagt, wie er glauben kann, aber letzten Endes, dass diese Predigt ins Herz dringt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Noch vieles, sagt Jesus dann in Vers 12, habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern das, was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Damit ist prophetisch auf der einen Seite gemeint, dass der Heilige Geist es sein wird, der dann die Texte der Bibel des Neuen Testamentes offenbaren, eingeben und schreiben lassen wird. Aber es ist auch für unsere Praxis. Er wird uns in die Wahrheit leiten. Er ist doch derjenige, der uns zeigen will. Weißt du, in der Situation wäre das jetzt richtig. Und deswegen ist auch so wichtig, dass Paulus zu uns sagt, betet ohne Unterlass. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich mein Gebet, meine Ausrichtung auf Gott nur in der Früh in meiner stillen Zeit oder am Abend in meiner stillen Zeit oder am Sonntag im Gottesdienst habe. Ich muss lernen, eine innere, andauernde Gebetshaltung zu haben. Dass ich laufend offen bin, dass Gott zu mir reden darf. Offen bin, dass Gott durch mich wirken darf. Offen bin zu hören, Herr, was soll ich tun? Das ist ein Lernprozess, weil in unserem Kopf alle möglichen Stimmen sind. Aber das ist eine andere Predigt. Aber überhaupt diese Bereitschaft zu haben, dass Gott in meinem Alltag, an meinem Arbeitsplatz, egal wo ich bin, die Möglichkeit hat, mich zu erreichen und mich zu gebrauchen, das ist unheimlich wichtig. Und wieder, er wird mich verherrlichen, Vers 14, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist hat vor allem das Ziel, und das ist eigentlich etwas, woran wir erkennen können, ob beispielsweise der Heilige Geist bei irgendeiner Veranstaltung ist wie auch immer. Er wird Jesus verherrlichen. Wenn ich merke, wenn ich erlebe, dass Jesus verherrlicht wird, dann liegt das daran, dass der Heilige Geist da ist. Vielleicht kann er sich nicht so voll entfalten oder wie auch immer, das spielt da keine Rolle. Aber wenn Jesus verherrlicht wird, dann ist der Heilige Geist am Wirken. Und das ist mir nochmal so deutlich geworden, eben bei den Zeugen Jehovas, die ja mit dem Heiligen Geist praktisch gar nichts anfangen können. Sie können ja nicht an die Dreieinigkeit glauben und sie nehmen Jesus immer mehr raus, das hat sich in den letzten 30 Jahren, hat er mir gesagt, immer mehr zugespitzt, dass Jesus immer mehr rausgenommen wird und eine immer weniger entscheidende Rolle bekommen hat. Und das ist so krass, das ist so krass. Aber dort, wo wir das Empfinden haben, da wird Jesus in den Mittelpunkt gestellt. In den Liedern, im Gottesdienstablauf, in den Gebeten, dort hat der Heilige Geist, dort ist der Heilige Geist und darf handeln. Das hat nicht so an unserem charismatischen Verständnis zu tun, sondern einfach ist Jesus der zentrale Mittelpunkt. Ist Jesus der zentrale Mittelpunkt auch in meinem Leben? Merken das auch die anderen Menschen? Wie oft reden wir über den Glauben, aber reden nicht über Jesus? Wie oft diskutieren wir über Werte, anstatt den Menschen zu zeigen, was Jesus gesagt hat, was er getan hat und wie großartig er ist. Unser Leben, unser Handeln, unser Reden, mein Alltag sollte am besten, das ist diese große Vision Gottes, dazu dienen, Jesus zu verherrlichen. Und weil ich das aus eigener Kraft nicht kann, brauche ich Gottes Heiligen Geist. Wenn wir von Jesus bewegt werden, wenn wir Menschen zeigen, wie großartig Jesus ist, ihr kennt es vielleicht auf der anderen Seite, wenn jemand irgendwas erlebt hat und so voller Begeisterung davon spricht, das Begeisterung steckt an. Und ich wünsche uns allen das, dass wir von Jesus so begeistert sind, dass wir gar nicht anders können, als von Jesus zu reden, als den Menschen zu zeigen, wie wunderbar und großartig es ist, diesen Jesus als Herrn haben zu dürfen. Und gerade in diesen Zeiten mit ihm, ihm als Licht dieser Welt durchs Leben gehen zu können. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist gerne viel mehr Begeisterung von Jesus, steckt ja auch das Wort Geist drinnen, von Jesus in unserem Leben schenken will. Und ich wünsche mir, dass das unser Gebetsanliegen ist. Herr, nimm in meinem Leben mehr Raum ein und gebrauche es mehr und mehr und nimm mich als dein Werkzeug, damit ich durch das, was ich als Zeugnis, was ich lebe, damit du dadurch Menschen ins Herz treffen kannst. Amen.